Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Die globale Mindeststeuer für Unternehmen soll kommen. 136 Staaten wollen diese Idee umsetzen. Was dahinter steckt, dazu gleich mehr in dieser Sendung. Außerdem grüner Strom vom Acker. Neue Ideen sollen die Energiewende voranbringen. Mein Name ist Gerhard Schröder. Schön, dass Sie dabei sind. Die großen globalen Konzerne, allen voran Digitalunternehmen wie Google oder Amazon, stehen schon seit geraumer Zeit im Verdacht, ihre Gewinne klein zu rechnen, um weniger Steuern zu bezahlen. Da werden dann Einnahmen gern dort verbucht, wo die Steuertarife niedrig sind, was natürlich denen sauer aufstößt, die dann in die Röhre gucken, Hochsteuerländer wie Deutschland zum Beispiel. Deshalb soll es jetzt eine globale Mindeststeuer geben. Olaf Scholz hat sich als Finanzminister dafür stark gemacht und über 100 Länder wollen diese Idee jetzt tatsächlich umsetzen. Ein wirksamer Schritt gegen Steuerdumping? Mischa Erhardt hat nachgehakt.
Die Industriestaatenorganisation OECD und die G20-Finanzminister haben die globale Mindeststeuer für Großunternehmen in den vergangenen Tagen beschlossen. 136 Länder wollen ab dem Jahr 2023 bei der Mindestbesteuerung internationaler Konzerne mitziehen. Ein Erfolg auch von Olaf Scholz, der sich als Bundesfinanzminister in den vergangenen Jahren für das Projekt stark gemacht hatte.
Es wird uns gelingen, den Wettbewerb nach unten mit immer geringeren Unternehmenssteuersätzen zu beenden. Mit der internationalen Mindestbesteuerung großer Unternehmen wird es auch dazu kommen, dass wir erhebliche Mehreinnahmen haben, weltweit, aber eben auch ganz konkret in Deutschland.
Sagte Olaf Scholz vor wenigen Tagen beim G20-Finanzministertreffen in Washington. Die Einigung auf eine globale Mindeststeuer steht auf zwei Säulen. Der Hauptpfeiler ist eine Mindestbesteuerung von 15% für Großunternehmen ab einem Jahresumsatz von 750 Millionen Dollar. Experten schätzen, dass darunter 7.000 bis 8.000 Unternehmen weltweit fallen. Gut 800 sind es nach jüngsten Daten des Statistischen Bundesamtes in Deutschland. Außerdem, und das ist die zweite Säule, sollen die internationalen Steuerregeln an das digitale Zeitalter angepasst werden. So sollen die 100 größten und profitabelsten Konzerne in jenen Ländern mehr Steuern bezahlen, in denen sie große Teile ihrer Geschäfte machen. Unter anderem Technologieriesen wie Google oder Facebook konnten in der Vergangenheit profitieren, indem sie ihre Gewinne schön gerechnet hatten. Sie konnten ihre Erlöse etwa aus Patenten und Softwarelizenzen in Niedrigsteuerländern verbuchen. Konkret bezieht sich diese zweite Säule der Besteuerung auf Konzerne, die weltweit mehr als 20 Milliarden Euro Umsatz machen und eine Rentabilität von über 10% aufweisen. Solche Einschränkungen allerdings sieht Christoph Spengel als eines der Probleme der globalen Mindeststeuer in ihrer aktuell geplanten Form.
Wenn man Größengrenzen einzieht, dann wird das auch wieder Gestaltungen hervorrufen. Dahingehend, dass ein Konzern sich vielleicht aufteilt in kleinere Einheiten, ja, dass er nicht mehr unter diese Regel fällt. Das kennen wir aus anderen Zusammenhängen auch schon.
Christoph Spengel ist Professor in Mannheim und Steuerexperte beim ZEW, dem Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung. Er sieht an den Einschränkungen auch das Problem, dass auf diese Weise überhaupt auch nur sehr wenige Unternehmen betroffen sein werden.
Und da muss man sich am Ende schon fragen, lohnt denn der Aufwand überhaupt, das verursacht ja Kosten, lohnt dieser Aufwand im Vergleich zu den erwarteten Steuermehreinnahmen? Ne? Das ist ein großes Fragezeichen, das sich da stellt.
Das Münchner IFO-Institut schätzt die Mehreinnahmen für den deutschen Fiskus auf immerhin rund 5 Milliarden Euro jährlich. Auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz geht, ebenso wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung DIW, von mehreren Milliarden Euro aus, die zusätzlich ins Steuersäckel fließen könnten. DIW-Präsident Marcel Fratscher.
Es ist gerade ein Riesenerfolg für Länder wie Deutschland, die bisher viele, viele Milliarden Euro an Steuereinnahmen verloren haben. Und vor allem auch, es ist ein Gewinn für den Mittelstand. Denn es sind ja gerade die kleinen und mittleren Unternehmen, die diese Steuervermeidungsstrategien nicht machen können und dadurch in einen großen Nachteil gegenüber den großen Konzernen geraten.
Auch Gerhard Schick, der Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende, sieht in der beschlossenen globalen Mindestbesteuerung einen wegweisenden Schritt in die richtige Richtung. Allerdings sieht er eine Gefahr aufgrund des Prinzips der Freiwilligkeit der globalen Steuerregeln. So könne das Vielstaatenprojekt an seine Grenzen stoßen, wenn einige Steueroasen oder Schattenfinanzzentren nicht mitziehen.
Deswegen wird es ganz entscheidend darauf ankommen, wie setzen eigentlich die Industriestaaten, die da mitmachen, gegenüber nicht kooperativen Schattenfinanzzentren wirklich durch, dass diese globale Steuer auch gilt. Insofern finde ich die Durchsetzungsfrage sehr entscheidend.
Zuletzt hatten europäische Länder wie Irland und Ungarn nach langem Widerstand eingelenkt und wollen nun bei der globalen Mindeststeuer mitmachen. Allerdings um den Preis, dass aus der Vereinbarung das Wort mindestens herausgefallen ist. War vorher von mindestens 15% die Rede, haben sich die Länder nun auf genau 15% geeinigt. Einen solch niedrigen Satz ohne Perspektive einer Erhöhung in Zukunft sehen viele Beobachter als Problem.
Wir sehen diesen Wettlauf nach unten schon seit vielen Jahren,
kritisiert Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit.
In Deutschland sind in den letzten 2 Jahrzehnten die Steuern für Unternehmen von 60 auf jetzt zuletzt 30% gesunken. Und diesen Trend sehen wir weltweit. Mit diesem Mindeststeuersatz von 15% ist der Boden von 0 auf 15% angehoben, aber das Rennen Richtung 15% eben nicht gestoppt. Aus einem Wettlauf Richtung Null wird jetzt ein Wettlauf zum neuen Minimum, also zu 15%. Und der Druck für die Länder, eben die Unternehmenssteuer noch weiter zu senken, ist dadurch noch nicht aus der Welt.
Zum anderen sehen Finanzexperten wie Gerhard Schick eine andere Schwierigkeit darin, dass die Bemessungsgrundlage in verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich ausfällt. Also die Frage, auf welche konkreten Gewinne überhaupt die Mindeststeuer gezahlt werden soll. Um dieses Problem weiß auch ZDW-Steuerexperte Christoph Spengel.
Das wird sehr schwierig, weil man braucht im Grunde genommen eine global einheitliche Lösung der Gewinnermittlung für steuerliche Zwecke. Und das haben wir bisher nicht mal in Europa hinbekommen. Außerdem sind viele Fragen offen, wie man mit bisher zum Beispiel akzeptierten steuerlichen Präferenzregimen umgeht. Steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung und vieles mehr. Es ist bisher der politische Wille da, aber jetzt geht es in dem Sinne auch ans Ausarbeiten der Konzepte.
Auf dem Weg hin zur Umsetzung einer wirkungsvollen globalen Besteuerung von Unternehmen dürften also noch allerlei Stolpersteine liegen. Wünschenswert wäre eine solche Besteuerung aber in jedem Fall.
Staaten müssen ihre Konkurrenz auf andere Schwerpunkte verlegen, beispielsweise auf den Schwerpunkt der Konkurrenz der besten Infrastruktur, der starken ökonomischen Entwicklung durch praktisch Bewältigung von Digitalisierung und ökologischen Fragen.
Gibt der Ökonom Rudolf Hickel zu bedenken.
Wenn man es auf Steuerwettbewerb festlegt, dann verhindert man, dass die Staaten die Aufgaben, die sie zukunftsfähig machen sollen, überhaupt wahrnehmen können. Und deshalb geht es in die richtige Richtung, Steuerwettbewerb massiv zwischen den Staaten innerhalb der Entwicklung einzuschränken.
Ob und inwieweit die nun auf den Weg gebrachte globale Mindeststeuer dieses Ziel wirklich erreicht, wird man ab 2023 sehen. Dann soll sie in Kraft treten.
Mischa Erhardt über die geplante globale Mindestbesteuerung für Unternehmen und ihre Schwächen. Deutschland braucht mehr grünen Strom, Energie also aus erneuerbaren Quellen, sonst wird das nichts mit dem Klimaschutz. Und deshalb suchen Politik und Wissenschaft auch fieberhaft nach Möglichkeiten, wie man den Ausbau von Sonnen- und Windenergie beschleunigen kann. Ein Problem dabei ist ein ganz praktisches. Um viel grünen Strom zu produzieren, braucht man auch viel Platz. Aber wo sollen zum Beispiel die vielen Sonnenkollektoren aufgebaut werden, die uns die klimafreundliche Energie dann liefern können? Viele Flächen werden landwirtschaftlich genutzt. Sollte dort besser Strom produziert werden? Oder geht vielleicht auch beides? Kartoffeln anbauen und Sonnenenergie ernten? Dirk Asendorpf ist der Frage nachgegangen.
Also, was haben wir da? Ein gemeiner Grashüpfer. Wie der Name sagt, nichts Besonderes. Aber wir haben noch seltene Heuschrecken hier.
Eberhard Koch steht mitten in einer blühenden Wiese, links und rechts von ihm lange Reihen mit Solarmodulen. Der Mitarbeiter des BUND, Naturschutzzentrums Westlicher Hegau, ist für das Insektenmonitoring in einem sogenannten Biodiff-Solarpark in der Nähe des Bodensees zuständig. Biodiff steht für Biodiversität, also Artenvielfalt. Anders als bei normalen Freiflächenanlagen wachsen die Gräser unter und neben den Solarmodulen hüfthoch. Ein kleines Paradies für Vögel, Eidechsen und 7 Insektenarten, die auf der roten Liste stehen.
Wir haben hier 15 Hektar ungedüngte Wiese. Das ist etwas, was wir sonst in unserer Landschaft gar nicht mehr haben. Solche großflächigen, ungedüngten, artenreichen Wiesen.
Bene Müller ist Geschäftsführer von Solarkomplex. Die Firma hat den BioDiff-Solarpark gebaut.
Vorher war hier Maisanbau, da war ökologisch gesehen nichts oder nahezu nichts. Spritzen, Düngen, schwere Maschinen, da ist keine Artenvielfalt. Jetzt haben wir die genau gegenteilige Situation. Ich denke, man hat jetzt aus der Fläche fast das Beste rausgeholt, was man machen kann.
5 Millionen Kilowattstunden Strom liefert der BioDiff-Solarpark im Jahr und zusätzlich noch ziemlich viel Heu. Der BUND hat bei der Auswahl der Gräsermischung, die hier eingesät wurde, besonders auf regional angepasste Artenvielfalt geachtet. Zweimal im Jahr mäht der Biobauer Hans-Jörg Fischer die Wiese ab.
Also das, was jetzt zwischen den Paneele ist, das gibt Futter. Das ist mittlerweile jetzt so gut, dass es Futter gibt. Und das, was unter die Paneele ist, das wird kompostiert.
Der Wert des Heus ist allerdings so gering, dass der Solarparkbetreiber für den Abtransport noch zahlen muss. Kein Problem, meint Geschäftsführer Bene Müller. Die Pflege kostet ihn weniger als 1% der Einnahmen aus dem Stromverkauf.
Hier sollte man lieber auf ein paar Euro verzichten, wenn man dafür auf der ökologischen Seite noch einen erheblichen Mehrwert schaffen kann. Wir geben gern die paar tausend Euro aus, so viel ist es nicht, wenn wir dafür auf der Fläche einen deutlichen Mehrwert haben.
Die Stromerzeugung ist auf gleicher Fläche sehr viel lukrativer als der Anbau von Getreide oder Gemüse.
Das ist sicherlich ja auch ein Dilemma in der ganzen Diskussion, dass man mit einem Solarpark auf einer landwirtschaftlichen Fläche eben höhere Einnahmen erzielen kann. Aus Sicht des Eigentümers immer willkommen, das ist klar. Aber wir haben natürlich die Diskussion dann mit anderen Nutzern der landwirtschaftlichen Flächen, die eben von einer Verdrängung sprechen.
Neue Solarparks möchte Müller deshalb nur noch da errichten, wo eine landwirtschaftliche Nutzung kaum möglich ist.
Geeignet aus meiner Sicht wäre eben eine Fläche dann, wenn sie zum Beispiel hängig ist oder wenn sie steinig ist oder wenn sie besonders feucht ist, also wenn ein Landwirt sagt, er hat da kein Interesse dran.
Ein anderer Weg wird ein paar Kilometer vom BioDiff-Solarpark entfernt auf dem Demeterhof Hegelbach erprobt. Nicht BioDiff, sondern Agri-PV ist hier das Stichwort. Also die landwirtschaftliche Nutzung des Bodens unter einer großen Solaranlage. Damit Florian Reier mit seinem Traktor trotzdem pflügen und ernten kann, wurden die Solarmodule auf Metallpfeilern in 6 Metern Höhe installiert.
Im Vergleich zu einer normalen Freiflächenanlage ist es viel Stahl für wenig Strom. Da ist natürlich die Frage, ob sowas sinnvoll ist. Letztendlich ging es ja bei diesem Forschungsprojekt auch eigentlich nur darum, ob es überhaupt möglich ist oder wie die Einschränkungen für die Landwirtschaft aussehen bei einer Doppelnutzung.
In den vergangenen 5 Jahren hat Reier verschiedene Getreide- und Gemüsesorten unter der Solaranlage angebaut, mit gemischtem Erfolg. Nach dem verregneten Frühjahr sah es in diesem Jahr besonders schlecht aus.
Die Ernteeinbußen schwanken von Jahr zu Jahr. Wenn es natürlich so ein extremes, kalt, nasses Jahr ist, dann kommt zusätzliche Beschattung, mögen Pflanzen dann in so einem Jahr nicht. Ich gehe nicht davon aus, dass wir solche Jahre jedes Jahr haben. Jetzt einfach über den Daumen des Praktikers gepeilt, kann man sagen, zwischen 10% und 20% sind die Einbußen unter der Anlage.
Rentabel ist die Agri-PV in Hegelbach nicht. Das war aber auch gar nicht das Ziel. Das Freiburger Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme hat die Anlage zu Forschungszwecken installiert. Max Tromsdorf ist der Projektleiter. Trotz der eher mäßigen Erfahrungen hält er die Kombination aus Landwirtschaft und Solarstrom für zukunftsträchtig, vor allem im Obstbau.
Wenn wir so an Anwendungen denken wie Blaubeeren, Himbeeren, wo wir auch einfach durch die Verschattung keine nennenswerten Ertragseinbußen erwarten, sondern im Gegenteil durch den Regenschutz, durch den Hagel- und Frostschutz, den so eine Anlage gewährleisten kann, auch da vielleicht sogar den Ertrag zukünftig zu steigern. Wir haben ja gerade in diesem Frühling die erste Anlage im Apfelbau gebaut, in Rheinland-Pfalz. Und da sind wir auch sehr gespannt auf die ersten Ergebnisse dann die nächsten Jahre.
Tromsdorf hat sogar schon ausgerechnet, wie viel Agrarland benötigt würde, um 2050 ein Viertel des deutschen Solarstroms darauf zu erzeugen.
Und da sprechen wir von vielleicht 0,5% oder 1% der deutschen landwirtschaftlichen Flächen. Im Vergleich zu den heute bestehenden Biomasseproduktionen, also da reden wir so von 14% ungefähr, die für den Anbau von Energiepflanzen geopfert werden, mit vergleichsweise sehr geringen Flächen. Wir machen es ein Vielfaches effizienter und gleichzeitig können wir noch Lebensmittel produzieren oder Ökosystemdienstleistungen bereitstellen. Also das heißt, es ist eine Win-Win-Win-Situation.
Ähnlich sieht das Eberhard Koch vom BioDiff-Solarpark ein paar Kilometer vom Demeterhof entfernt. Hier spielt die landwirtschaftliche Nutzung eine Nebenrolle. Der Naturschutz steht neben der Stromproduktion im Vordergrund. Koch hat eine Lauchschrecke entdeckt, eine stark gefährdete Heuschreckenart.
Die erkennt man dran, sie ist etwas größer und sie hat diesen schwarzen Streifen, der vom Flügel ins Auge reinläuft. Lauchgrüne Farbe, deswegen heißt sie Lauchschrecke. Das ist eine Art, also wie gesagt, in der roten Liste, die hier im Bodenseegebiet für Baden-Württemberg ihren Schwerpunkt hat und ein Qualitätsmerkmal für so eine Wiese. Gell?
Was hier funktioniert, sollte so schnell wie möglich zum Standard jedes neuen Freiflächensolarparks werden, fordert der BUND-Experte.
Was man machen sollte von der Politik her ist, dass man von den Betreibern erwartet, dass sie diese Parks ökologisch gestalten. Entweder in der Form, wie es hier ist, oder auch über Beweidung, Schafbeweidung. Und solche Solarparks, wo man dann unten einfach nur mulcht, die sollten nicht mehr auch zulässig sein.
Dirk Asendorf über die Möglichkeiten, Solarstrom in der Landwirtschaft zu produzieren.